Ihr Lächeln verwandelte sich jedoch in ein Seufzen, als ihr einfiel, dass sie das Willoughby gegebene Versprechen noch nicht erfüllt hatte. Sie fürchtete, sie werde etwas erzählen müssen, was Mariannes Gemüt erneut erschüttern und die schöne Aussicht auf eine friedliche, fleißige Zeit zumindest für eine Weile zerstören würde. Da sie die schwere Stunde hinausschieben wollte, beschloss sie zu warten, bis sich der Gesundheitszustand ihrer Schwester gefestigt hatte. Doch dieser Beschluss wurde nur gefasst, um über den Haufen geworfen zu werden. Marianne war schon 2 oder 3 Tage zu Hause, als das Wetter sich so besserte, dass eine Rekonvaleszentin wie sie sich ins Freie wagen konnte. Endlich brach ein lauer, freundlicher Morgen an, der das Verlangen der Tochter und die Zuversicht der Mutter hervorkitzelte, und Marianne erhielt die Erlaubnis, auf Eleanors Arm gestützt, die Straße vor dem Haus entlang zu spazieren, solange sie nicht müde wurde. Die Schwestern zogen los, langsamen Schritts, wie es Mariannes Schwäche bei einer solchen Unternehmung, der ersten seit ihrer Krankheit, gebot. Sie hatten sich gerade so weit vom Haus entfernt, dass sie den dahinterliegenden Berg, jenen bedeutungsvollen Berg, vollständig sehen konnten, als Marianne innehielt und mit Blick auf den Hang ruhig erklärte: »Dort! Genau dort!« Sie wies mit einer Hand in die Richtung: »Über diesen Erdhügel bin ich gestürzt, und dort bin ich Willoughby zum ersten Mal begegnet.« Die Stimme versagte ihr bei diesem Wort, aber sie fasste sich gleich wieder und fuhr fort: »Ich bin froh, dass ich dorthin schauen kann, ohne dass es sehr weh tut. Werden wir jemals über dieses Thema reden, Eleanor?« Das kam zögernd. »Oder wäre es verkehrt? Ich kann jetzt, hoffe ich, so darüber sprechen, wie ich es sollte.« Eleanor forderte sie behutsam zur Offenheit auf. »Was die Trauer angeht«, sagte Marianne, »die habe ich, soweit es ihn betrifft, hinter mir. Ich will nicht mit dir darüber reden, wie meine Gefühle für ihn waren, sondern wie sie jetzt sind. Im Augenblick, wenn ich doch nur in einem einzigen Punkt Gewissheit bekäme, wenn ich glauben dürfte, dass er mir nicht immer etwas vorgespielt hat, dass er mich nicht immer getäuscht hat, wenn ich vor allem sicher sein könnte, dass er nie so entsetzlich böse war, wie ihn mir meine Ängste seit der Geschichte mit diesem unseligen Mädchen manchmal ausgemalt haben.« Sie hielt inne. Eleanor griff ihre Worte freudig auf und antwortete: »Wenn du also hierin Gewissheit hättest, wärst du beruhigt, meinst du?« »Ja, meine Gemütsruhe ist zweifach betroffen. Denn es ist nicht nur entsetzlich, einen Menschen, der das war, was er für mich war, solcher Ränke zu verdächtigen, sondern was soll ich von mir selbst halten? In einer Lage wie der meinen konnte mich doch nur eine schandbar unbedachte Zuneigung so preisgeben.«
»Und wie würdest du dir sein Verhalten dann erklären?« fragte ihre Schwester.
»Ich würde ihm unterstellen, ach, wie gern würde ich ihm unterstellen, einfach nur wankelmütig gewesen zu sein. Furchtbar wankelmütig.«
Eleanor sagte nichts mehr. Sie überlegte hin und her, ob es vorteilhaft war, gleich mit ihrer Geschichte zu beginnen oder damit zu warten, bis Marianne wieder mehr bei Kräften war. Und ein paar Minuten schlichen sie schweigend weiter.
»Ich wünsche ihm nichts übertrieben Gutes«, sagte Marianne schließlich mit einem Seufzer, »wenn ich ihm wünsche, dass seine geheimsten Gedanken nicht unerfreulicher sind als die meinen. Daran hat er genug zu leiden.«
»Vergleichst du dein Verhalten mit dem seinen?«
»Nein, ich vergleiche es mit dem, wie es hätte sein sollen. Ich vergleiche es mit deinem.«
»Deine und meine Lage ähneln sich kaum.«
»Sie ähneln sich mehr als dein und mein Verhalten. Lass nicht zu, Eleanor, dass du aus Freundlichkeit verteidigst, was du deiner Überzeugung nach tadeln müsstest. Meine Krankheit hat mich ins Grübeln gebracht. Sie hat mir Muße und Ruhe verschafft, sodass ich ernsthaft zur Besinnung kam. Lange bevor ich mich so weit erholt hatte, dass ich reden konnte, war ich schon durchaus fähig zu denken. Und so habe ich über die Vergangenheit nachgedacht. Ich habe erkannt, dass ich mich seit Beginn unserer Bekanntschaft mit ihm im letzten Herbst unausgesetzt unvorsichtig gegenüber mir selbst und lieblos allen anderen gegenüber benommen habe. Ich habe erkannt, dass meine eigenen Gefühle den Boden für mein Leid bereitet haben und meine mangelnde Tapferkeit mich fast ins Grab gebracht hätte. Ich habe sehr wohl begriffen, dass ich mir meine Krankheit ganz und gar selbst eingebrockt habe, weil ich mich über meine Gesundheit in einer Weise hinweggesetzt habe, von der ich schon damals spürte, dass sie nicht richtig war. Wäre ich gestorben, es wäre Selbstmord gewesen. Ich habe die Gefahr erst erkannt, als sie vorüber war, und mich wundert, dass ich bei den Gefühlen, die dieses Nachdenken in mir weckte, überhaupt genesen konnte. Mich wundert, dass mich die schiere Gier zu überleben, um noch Zeit für meine Abbitte vor Gott und euch allen zu haben, nicht auf der Stelle umgebracht hat. Wäre ich gestorben, in welch ausnehmendem Elend hätte ich dich, meine Pflegerin, meine Freundin, meine Schwester zurückgelassen? Dich, die du all meine gereizte Selbstsucht in letzter Zeit ertragen, all mein heimliches Murren gehört hast. Wie hätte ich in deiner Erinnerung weitergelebt? Und meine Mutter, wie hättest du sie trösten können? Unsagbar war mein Abscheu vor mir selbst. Wann immer ich in die Vergangenheit blickte, sah ich eine Pflicht, die ich vernachlässigt, eine Schwäche, der ich nachgegeben hatte. Allen schien ich wehgetan zu haben. Mrs. Jennings habe ich ihre Freundlichkeit, ihre nie versiegende Freundlichkeit mit undankbarer Geringschätzung gelohnt. Gegenüber den Middletons, den Palmers, den Steels, sogar gegenüber allen weniger nahen Bekannten war ich unverschämt und ungerecht. Hatte mein Herz gegen ihre Verdienste verschlossen und fühlte mich schon durch ihre bloße Aufmerksamkeit gereizt. Selbst John und Fanny habe ich weniger gegeben, als ihnen zustand. Ja, sogar ihnen, auch wenn sie kaum das Wenige wert waren. Aber dir, vor allem dir, noch mehr als meiner Mutter, habe ich Unrecht getan. Ich und nur ich wusste um dein Herz und deinen Kummer. Aber wozu hat es mich bewogen? Nicht zum Mitleid, das dir und auch mir gut getan hätte. Ich hatte dein Beispiel vor Augen, aber habe ich es genutzt? Habe ich Rücksicht genommen auf dich und dein Wohlergehen? Habe ich wie du Geduld bewiesen oder den Druck auf dich gelindert, indem ich einen Teil der allgemeinen Höflichkeiten oder besonderen Dankesbezeugungen, die du bisher allein geäußert hattest, übernommen hätte? Nein. Ob ich nun wusste, du bist unglücklich oder glaubte, es gehe dir gut, immer habe ich mich vor allem gedrückt, vor Pflichtbesuchen ebenso wie vor Begegnungen mit Freunden. Ich ließ kaum zu, dass jemand anderer als ich litt, trauerte nur um das eine Herz, das mich verletzt und mir Unrecht getan hatte, und ließ zu, dass du, die ich doch angeblich grenzenlos lieb hatte, um meinetwillen unglücklich warst. Hier endete die Sturzflut ihrer kühnen Selbstvorwürfe, und Eleanor, die es nicht erwarten konnte, sie zu besänftigen, auch wenn sie zu ehrlich war, um ihr zu schmeicheln, ließ ihr augenblicklich das Lob und den Rückhalt zukommen, die sie durch ihre Offenheit und Zerknirschung verdiente. Marianne drückte ihr die Hand und erwiderte: »Das ist sehr lieb von dir. Die Zukunft wird mich auf die Probe stellen. Ich habe einen Plan gefasst, und wenn ich fähig bin, mich an ihn zu halten, werde ich meine Gefühle beherrschen und mein Temperament mäßigen. Sie sollen andere nicht mehr behelligen und mich nicht mehr quälen. Ich werde ab jetzt einzig und allein für meine Familie leben. Du, Mutter und Margaret, ihr werdet von nun an mein Ein und Alles sein und euch meine Zuneigung teilen müssen. Nichts soll mich mehr dazu bewegen, von euch, von meinem Zuhause fortzugehen. Und wenn ich mit anderen Leuten verkehre, so nur um zu beweisen, dass mein Naturell gezähmt ist, meine Seele dazugelernt hat, und ich sanftmütig und geduldig Höflichkeiten austauschen und kleineren Aufgaben im Leben nachkommen kann. Was Willoughby betrifft, zu behaupten, ich würde ihn bald oder überhaupt jemals vergessen, wäre unsinnig. Die Erinnerung an ihn kann durch veränderte Umstände oder Ansichten nicht ausgelöscht werden. Aber sie soll gesteuert, soll gezügelt werden durch Glauben, Vernunft und stetige Beschäftigung. Sie schwieg und fügte leise hinzu: »Wenn ich nur wüsste, wie es in seinem Herzen aussieht, fiele mir all das leichter.« Eleanor überlegte schon seit geraumer Zeit, ob es angebracht sei oder nicht, sich nun zügig an ihren Bericht zu wagen, hatte aber nie das Gefühl gehabt, einer Entscheidung näher zu kommen. Doch als sie dies hörte, wurde ihr klar, dass alles Nachdenken nichts half, sondern Entschlossenheit angebracht war. Und kurz darauf merkte sie, dass sie bereits zu erzählen begonnen hatte. Sie ging ihre Schilderung geschickt an, wie sie hoffte, bereitete ihre ängstliche Zuhörerin vorsichtig vor, nannte offen und ehrlich die wichtigsten Punkte, auf die Willoughby seine Verteidigungsrede gegründet hatte, wurde seiner Reue gerecht und milderte nur seine Beteuerungen, dass er sie immer noch liebe. Marianne sagte kein Wort. Sie zitterte, den Blick zu Boden gerichtet, und ihre Lippen wurden noch blasser als zur Zeit der Krankheit. Tausend Fragen schossen aus ihrem Herzen empor, doch sie wagte keine davon zu äußern. Sie saugte jede Silbe lechzend und gierig auf, drückte, ohne es zu merken, ganz fest die Hand ihrer Schwester, und Tränen liefen ihr über die Wangen. Da Eleanor fürchtete, sie sei müde geworden, zog sie sie heimwärts. Und weil sie ahnte, wie neugierig sie sein musste, obwohl sie sich keine einzige Frage gestattet hatte, sprach sie bis zur Tür des Cottages von nichts anderem als von Willoughby und ihrem Gespräch mit ihm und bemühte sich, jede Einzelheit in seinen Worten und Blicken peinlich genau wiederzugeben, wo sie sich Genauigkeit gefahrlos erlauben konnte. Sobald sie im Haus waren, verabschiedete sich Marianne mit einem dankbaren Kuss und den unter Tränen gesprochenen, kaum vernehmlichen Worten »Erzähl es, Mama«, von ihrer Schwester, und ging langsam die Treppe hinauf. Diesem an sich vernünftigen Wunsch nach einem Rückzug wollte Eleanor nicht in die Quere kommen. Und während sie besorgt überlegte, wie sich wohl das Alleinsein auf ihre Schwester auswirken werde, und beschloss, das Thema wieder aufzugreifen, sollte Marianne selbst es nicht tun, begab sie sich ins Wohnzimmer, um zu erledigen, worum Marianne sie gebeten hatte. Kapitel 47. Mrs. Dashwood vernahm die Verteidigung ihres früheren Lieblings nicht ohne Rührung. Sie freute sich, dass er von einem Teil der ihm angelasteten Schuld freizusprechen war. Er tat ihr leid und sie wünschte ihm alles Gute. Doch die einstigen Gefühle ließen sich nicht wieder wachrufen. Nichts konnte ihn treu und unbescholten Marianne zurückgeben. Nichts konnte das Wissen auslöschen, was ihre Tochter seinetwegen gelitten hatte, oder sein schuldhaftes Verhalten gegenüber Eliza ungeschehen machen. Er war unwiderruflich in ihre Achtung gesunken. Und daher konnte auch nichts Colonel Brandons Anwartschaft ins Wanken bringen. Hätte Mrs. Dashwood, wie ihre Tochter, die Geschichte aus Willoughbys eigenem Mund vernommen, und wäre sie unter dem Eindruck seiner Ausstrahlung und seines Auftretens Zeugin seiner Verzweiflung geworden, so wäre ihr Mitgefühl wahrscheinlich größer gewesen. Doch weder konnte noch wollte Eleanor durch ausführliche Schilderungen in anderen solche Gefühle wecken, wie sie beim ersten Hören in ihr hervorgerufen worden waren. Sie hatte nachgedacht, und das hatte ihr Urteilsvermögen wachgerüttelt und ihre Ansicht zurechtgerückt, welche Strafe Willoughby wirklich verdient hatte. Deshalb wollte sie, ohne alle zärtlichen Beschönigungen, die die Fantasie auf Abwege führten, nur die schlichte Wahrheit sagen und die Tatsachen offenlegen, die seinem Wesen wirklich entsprachen. Am Abend, als sie alle drei zusammensaßen, begann Marianne von sich aus wieder von ihm zu sprechen. Dass sie dies Kraft kostete, zeigten deutlich die ruhelose, nervöse Nachdenklichkeit, mit der sie schon zuvor eine Weile dagesessen hatte, ihr Erröten, als sie schließlich sprach, und ihre zitternde Stimme. »Ich möchte euch beiden versichern«, sagte sie, »dass ich die ganze Sache so sehe, wie ihr es euch nur wünschen könnt.« Mrs. Dashwood hätte sie sofort mit beschwichtigender Zärtlichkeit unterbrochen, wenn nicht Eleanor, die sich dringend wünschte, die ehrliche Meinung ihrer Schwester zu hören, sie durch ein beschwörendes Zeichen zum Schweigen gebracht hätte. Marianne fuhr leise fort, »Was mir Eleanor heute Morgen erzählt hat, erleichtert mich sehr. Ich habe genau das gehört, was ich mir gewünscht habe.« Ein paar Augenblicke lang versagte ihr die Stimme, aber sie erholte sich und fügte etwas ruhiger hinzu, Ich bin nun vollkommen zufrieden. Ich wünsche mir nicht mehr, dass sich noch etwas ändert. Ich hätte nie mit ihm glücklich werden können, nachdem ich all das erfahren habe. Und früher oder später hätte ich es erfahren müssen. Ich hätte ihm nicht mehr vertraut, ihn nicht mehr geachtet. Nichts hätte das in meinem Innern auslöschen können. Ich weiß, rief die Mutter. Glücklich mit einem Mann, der sich wie ein Wüstling aufführt? Mit einem, der den Seelenfrieden unseres teuersten Freundes und des besten Menschen auf Erden zerstört hat? Nein, meine Marianne hat nicht das Herz, das mit einem solchen Mann glücklich wird. Ihr Gewissen, ihr feines Gewissen hätte all das empfunden, was eigentlich ihr Ehemann hätte empfinden müssen. Marianne seufzte und wiederholte: Ich wünsche mir nicht mehr, dass sich etwas ändert. Du betrachtest die Angelegenheit genauso, wie eine starke Persönlichkeit und ein gesunder Verstand sie betrachten sollten, sagte Eleanor. Und so wie ich, findest bestimmt auch du in diesen und vielen anderen Umständen Grund genug zu der Annahme, dass deine Heirat dir sicher eine Menge Schwierigkeiten und Enttäuschungen beschert hätte, bei denen dir seine wesentlich weniger sichere Zuneigung keine große Hilfe gewesen wäre. Hättet ihr geheiratet, wärt ihr für immer arm geblieben. Sein aufwendiger Lebensstil, den er ja selbst zugibt, und sein ganzes Verhalten beweisen, dass er das Wort Selbstverleugnung eigentlich nicht kennt. Seine Ansprüche, euer kleines, ja sehr kleines Einkommen und dazu deine Unerfahrenheit hätten euch Sorgen aufgebürdet, die davon, dass du sie bisher weder gekannt noch erwartet hast, nicht weniger drückend geworden wären. Ich weiß, sobald du dir der Lage bewusst geworden wärst, hätten dich dein Ehrgefühl und deine Ehrlichkeit bewogen, alle erdenkliche Sparsamkeit walten zu lassen. Und vielleicht hättest du auch auf diese Weise haushalten dürfen, solange deine Genügsamkeit nur deinen eigenen Komfort eingeschränkt hätte. Aber darüber hinaus, und wie hättest du ganz allein, selbst wenn du noch so gut wirtschaftest, einen Untergang aufhalten können, der schon vor deiner Heirat begonnen hatte? Wenn du also darüber hinaus versucht hättest, seine Vergnügungen ebenfalls zu beschneiden, wie vernünftig das auch gewesen wäre, stünde dann nicht zu befürchten, dass du, statt eine so selbstsüchtige Haltung zu verändern, eher deinen Einfluss auf sein Herz verloren hättest und er die Verbindung bedauert hätte, die ihn in solche Schwierigkeiten brachte. Marianne's Lippen zitterten, und sie wiederholte das Wort selbstsüchtig in einem Ton, der zu sagen schien: Hältst du ihn tatsächlich für selbstsüchtig? Sein ganzes Verhalten, vom Anfang bis zum Ende der Geschichte, erwiderte Eleanor, gründete auf Selbstsucht. Aus Selbstsucht hat er mit deiner Liebe gespielt. Aus Selbstsucht hat er später, als er selbst verliebt war, sein Geständnis hinausgezögert. Und aus Selbstsucht ist er schließlich aus Barton verschwunden. Jedes Mal war das eigene Vergnügen, die eigene Bequemlichkeit seine Richtlinie. Das stimmt. Mein Glück hatte er niemals im Auge. Jetzt bedauert er, was er getan hat, fuhr Eleanor fort. Und warum bedauert er es? Weil er feststellt, dass seine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Es hat ihn nicht glücklich gemacht. Er hat freilich keine Geldsorgen. Diesbezüglich gibt es nichts, worunter er leidet. Dafür denkt er jetzt ständig daran, dass er eine Frau geheiratet hat, die nicht so liebenswert ist wie du. Aber folgt daraus, dass er glücklich gewesen wäre, wenn er dich geheiratet hätte? Dann wären die Unannehmlichkeiten nur andere gewesen. Er hätte unter finanziellen Sorgen gelitten, die er jetzt, da es keine gibt, für nichts erachtet. Er hätte eine Frau gehabt, über deren Wesensart er nicht hätte klagen können. Aber er wäre immer in Geldnot, immer arm gewesen und hätte wohl bald gelernt, den zahlreichen Freuden eines schuldenfreien Besitzes und guten Einkommens eine selbst für das häusliche Glück viel höhere Bedeutung beizumessen als dem Naturell einer Ehefrau.
Zweifellos, sagte Marianne, und ich habe nichts zu bedauern, nichts als meine eigene Torheit.
Nennen wir es lieber die Unklugheit deiner Mutter, mein Kind, sagte Mrs. Dashwood. Die Verantwortung liegt bei ihr.
Marianne wollte sie nicht weitersprechen lassen, und Eleanor, froh, dass beide ihre Fehler einsahen, suchte zu vermeiden, dass ein genauerer Blick auf die Vergangenheit die Stimmung ihrer Schwester trübte. Deshalb griff sie das frühere Thema wieder auf und fuhr umgehend fort: Eines lässt sich bei der ganzen Geschichte deutlich feststellen. Dass Willoughbys sämtliche Schwierigkeiten aus seinem ersten Fehltritt entstanden sind. Aus seinem Verhalten gegenüber Eliza Williams. Dieses schlimme Vergehen war der Ursprung aller weniger Schlimmen und seiner ganzen derzeitigen Unzufriedenheit. Marianne pflichtete ihr lebhaft bei. Und die Mutter verleitete diese Bemerkung zu einer leidenschaftlichen Aufzählung von Colonel Brandons Schicksalsschlägen und Verdiensten, wie ihre Freundschaft und ihr Anliegen sie ihr mit vereinten Kräften diktierten. Ihre Tochter sah jedoch nicht aus, als hätte sie viel davon wahrgenommen. Wie Eleanor erwartet hatte, bemerkte sie in den folgenden 2-3 Tagen, dass Marianne sich nicht in dem Maß erholte wie bisher. Aber da ihre Entschlossenheit ungebrochen war und sie nach wie vor versuchte, heiter und gelassen zu wirken, vertraute ihre Schwester auf die heilende Kraft der Zeit. Margaret kehrte zurück, und nun waren alle Familienmitglieder wieder vereint, waren friedlich aufs Neue im Cottage versammelt, und wenn sie den gewohnten Beschäftigungen auch nicht so eifrig nachgingen wie bei ihrer Ankunft in Barton, so hatten sie zumindest fest vor, es in Zukunft umso eifriger zu tun. Eleanor wartete ungeduldig auf eine Nachricht von Edward. Sie hatte nichts von ihm gehört, seit sie London verlassen hatte, wusste nichts von seinen Plänen und kannte nicht einmal seinen derzeitigen Aufenthaltsort. Sie hatte aufgrund von Mariannes Krankheit ein paar Briefe mit ihrem Bruder gewechselt. Und in Johns erstem Schreiben fand sich der Satz: Von unserem unseligen Edward wissen wir nichts und können zu einem so verbotenen Thema auch keine Erkundigungen einholen, sondern nur den Schluss ziehen, dass er noch in Oxford ist. Mehr Auskünfte über Edward lieferte ihr diese Korrespondenz nicht, denn in den späteren Briefen wurde sein Name nicht einmal mehr erwähnt. Sie war jedoch nicht dazu verurteilt, allzu lange über seine Maßnahmen im Unklaren zu bleiben.